Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, endlich mal wieder bei euch zu sein und euch als Prediger des Evangeliums ein paar hoffentlich frohmachende Gedanken zum Thema mitteilen zu können. Und ich bin schon ganz gespannt, wie ich in diesem Spruch so rumstochern und rumrühren werde. Wie gesagt, geht es in den Predigten im Januar also um kluge Sprüche, Lebensweisheiten, goldene Merksätze. Und mit diesen goldenen Merksätzen und diesen Sprüchen ist es ja nicht immer ganz so einfach. Als Jugendlicher war ich mal auf einer Freizeit, da sprach ein sehr gebildeter Evangelist und der ließ uns immer so goldene Merksätze mitschreiben. Und dann saß ich eines Morgens nach der Freizeit in meinem Zimmer vor meinem Heft mit all den goldenen Merksätzen und suchte die Begegnung mit Gott. Und dann las ich da: Das Kreuz steht mitten in deinem Leben. Eine theologisch korrekte Beobachtung und Formulierung. Ich war tief beeindruckt, aber dann fragte ich mich, was um alles in der Welt macht das denn da mitten in meinem Leben, das Kreuz? Und der goldene Merksatz ließ mich mit einer anderen Spruchweisheit zurück. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Solche Sprüche oder goldenen Merksätze sind verdichtete Lebenserfahrung. Sie regen das bildhafte Denken an und setzen somit unsere rechte Gehirnhälfte in Bewegung. Und durch diese rechte Gehirnhälfte wird dann das Tor zur Fantasie geöffnet, die ja eine Schwester der Liebe ist, und deswegen auch für unsere Herzseite, unsere linke Körperhälfte zuständig ist. Nicht zuletzt ist in den Spruchweisheiten des Volksmunds oft auch Humor versteckt, der uns zur Quelle des Lachens und der Entspannung werden kann. Und das ist ja auch wieder wichtig, denn ihr wisst ja, Lachen ist gesund. Um die Kraft, die in solchen Sprüchen steckt, und da ganz besonders in solchen Sprüchen aus der Bibel, geht es also in dieser Predigtreihe am Jahresanfang. Manche Sprüche sind fast schon zu Floskeln verkommen, die man einfach so dahin sagt, ohne an ihre Bedeutung zu denken. Andere Sprüche müssen einem heute erst einmal erklärt werden, bevor man sie verstehen kann, weil sie eben verdichtete Lebenserfahrung von Tausenden von Jahren enthalten. Dass wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, nicht auf das Sterben von Bestattungsunternehmern gemünzt ist, scheint klar. Aber dass so ein Spruch wie feurige Kohlen auf dem Haupt eines anderen sammeln nichts mit Folter und Rache zu tun hat, ist uns nicht mehr so klar. Es kommt ebenfalls aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 25, und ist im Neuen Testament von Paulus in Römer 12 zitiert worden: Wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihm, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Also wenn man feurige Kohlen auf das Haupt eines Feindes sammelt, dann kann man ihn vielleicht erwärmen und erreichen, dass er seinen Sinn und seine Einstellung, die Einstellung seines Herzens ändert. Das ist die Lebenserfahrung, die hinter diesem Spruch steckt. Und das Bild, das verwendet wird, kommt aus dem Alltag jener Zeit. Feurige Kohlen wurden in biblischen Zeiten und in biblischen Ländern von Haus zu Haus getragen. Einer stand frühmorgens auf, um ein Feuer anzuzünden, und ein Junge trug dann die feurigen Kohlen in einer Tonschale auf dem Kopf zu den verschiedenen Häusern im Dorf. Und je mehr glühende Kohlen er natürlich auf dem Kopf hatte, desto mehr konnte er verteilen, desto mehr Menschen wurde es warm. Und auch ihm selber war es immer schön warm, während er so durch die kalte Morgenluft mit seinen Kohlen ging. Worum geht es jetzt aber insgesamt in dem Buch der Sprüche Salomos, diesem Buch der Bibel, das eine wie ein Best-of-Album Salomos vorkommt, der ja über 3000 Sprüche geklopft haben soll. Und auch irgendwie ein Sampler unterschiedlicher weiser Menschen dieser Zeit ist, weil ja auch Sprüche von Agur, von Lemuel und so drin sind. Vielleicht habe ich mir so gedacht, ist es der erste Band der Dummies-Reihe mit dem Titel Alltagsleben für Dummies. Ein biblischer Ratgeber, der wohl im 8. oder 7. Jahrhundert vor Christus zusammengestellt wurde. Im Psalm 103, Vers 7 heißt es: Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Und darum geht es, dass Gott dem Menschen seinen Willen kundtut und sein Volk nicht in Unwissenheit dahingehen lässt und verderben lässt. Das ist für das Volk Gottes im Alten Testament ein Grund unerschöpflicher Freude. Und dafür steht die Offenbarung des Gesetzes und der Propheten. Und aus diesem Erleben, dass Gott den Menschen seinen Willen kundtut, erwächst nun auch die Gewissheit, dass es auch möglich ist, dem Alltagsleben Gesetzmäßigkeiten abzuschauen. Und daraus entsteht dann die ganze alttestamentliche Weisheitsliteratur. Das Ziel der Weisheit war es, das ganze tagtäglich gelebte Leben mit den Geboten Gottes in Einklang zu bringen. Alle Lebensgebiete sind im Lauf der Zeit einer gestrengen Prüfung und Beobachtung unterzogen worden. Der Umgang mit Gott in Gebet und Opfer, die Arbeit, die ja den größten Teil des Lebens ausfüllt, das Streben nach Besitz und Eigentum, die Ehe, der Verkehr mit dem anderen Geschlecht, die Familie, das Verhältnis der Väter zu den Kindern und umgekehrt, das Recht am Hofe des Königs und in der Hütte des Armen, das Verhältnis von Mein und Dein, Kaufen und Verkaufen, Bürgschaft und Freundschaft, die Stellung zum Leib, seinen Kräften und Begierden, die Zähmung von Mund und Zunge, Aug und Ohr, die Rede vom klugen Gespräch über den weisen Rat bis hin zum närrischen Geschwätz. Kurzum, es gibt kein Lebensgebiet, das nicht wie mit einer Laterne sorgsam und fleißig abgeleuchtet wurde und dann in so einen Weisheitsspruch gelandet ist. Das Buch der Sprüche will uns zeigen, wie man ein Leben in der Gegenwart Gottes führen soll. Der Ursprung der Weisheit liegt letzten Endes natürlich genauso wie die Offenbarung des Gesetzes und der Propheten in Gott selber. Durch die Weisheit, heißt es in Sprüche 3, Vers 19, hat Gott alles geschaffen. Und die Ordnung seiner Schöpfung ist ein Zeichen für seine Weisheit. Aber im Unterschied zur Prophetie oder einer Verheißung geht es bei den Sprüchen nicht darum, dass man bestimmte Bedingungen erfüllt und dann wird garantiert eintreten, was da steht. Sondern in der Vielzahl der beobachteten Fälle ist derjenige, der einen anderen reinlegen wollte und ihm also sozusagen eine Grube gegraben hat, selbst hineingefallen. Das dem anderen zugedachte Unheil ist über ihn selbst gekommen. Das konnte man beobachten, das hat man in diesem Spruch zusammengefasst. Aber das muss nicht zwangsläufig immer so passieren. Eine Verheißung kann man Gott vorhalten und fürbittend ihre Erfüllung einfordern. Eine Lebensregel kann man nur sich selber vorhalten und immer wieder versuchen, ihre Herausforderungen auszufüllen. Das ist der Unterschied zwischen den Sprüchen der Weisheitsliteratur und den Prophetien und den Verheißungen. Eine Verheißung kann man Gott vorhalten und ihre Erfüllung fürbittend einfordern. Eine Lebensregel kann man nur sich selber vorhalten und versuchen, ihre Herausforderungen auszufüllen.